Ach komm, der Sex-Podcast mit Ann-Marlene Henning. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ach komm. Heute sitzen wir hier wieder in einer kleinen Runde, nämlich zu dritt. Aber erstmal ein kleines Hallo an Ann-Marlene. Hallo.
Hallo, guten Morgen. Es ist morgen bei uns.
Ja, und dann sitzen wir hier mit einer altbekannten Gästin, kann man fast schon sagen, nämlich ja. Mit der Soziologin und jetzt auch Beziehungsberaterin Andrea Nevala, die schon mal unsere Gästin war und mit uns über das Romantikdiktat, beziehungsweise eigentlich das Ende des Romantikdiktats gesprochen hat. Hallo Andrea.
Hallo an euch.
Hallo, hallo. Heute haben wir ein anderes Thema, das dir auch besonders am Herzen liegt. Da sind wir letztes Mal so ein bisschen stecken geblieben oder beziehungsweise gar nicht mehr so sehr zu gekommen. Und ja, deswegen sitzen wir hier heute nochmal gemeinsam und sprechen übers Online-Dating. Warum ist dir das so wichtig?
Naja, das ist ja da, wo unsere Beziehungen anfangen. Also das ist der Startpunkt vieler Romanschau.
Nicht alle.
Nee. Aber das Interessante ist, ja, und genau das ist irgendwie auch der Schwerpunkt meiner Studie gewesen, die ich über 4 Jahre, also 2017 bis 2021 etwa durchgeführt habe. Da habe ich viele Interviews geführt, an die 50. Und ich wollte halt wissen, welche Arten von Liebesbeziehungen oder auch anderen Beziehungen entstehen eigentlich. Weil also nicht alle wollen nur romantisch sich verpartnern. Nicht alle suchen nach dem großen Glück und in der Forschung, aber auch im Diskurs öffentlich ist das immer oft so dargestellt, als würde es quasi nur diese zwei Optionen geben. Die Leute suchen nach der großen Liebe oder sie suchen eben nach Sex, nach schnellem Sex möglichst auch, der ja so angeblich so leicht zu organisieren sei über Dating-Apps. Und diesen Dualismus, den habe ich wissenschaftlich aufgearbeitet und auch kritisiert und habe gezeigt, das ist nicht so ganz klar, also es ist nicht so eindeutig, sondern da gibt's auch ganz viele Grautöne dazwischen, also die, wo Menschen eben vielleicht auch ambivalent sind oder mehrdeutig, ja, also die vielleicht irgendwie sagen, okay, ja, ich habe schon irgendwie Interesse an einer festen Beziehung, wie auch immer die dann aussieht, aber ich möchte auch irgendwie sexuelle Abenteuer erleben oder ich möchte mich kennenlernen, ja, sexuell oder auch meine Bedürfnisse und Wünsche. Viele haben das irgendwie auch nicht gelernt, sondern sie sind dann früh in diese Skripte durch das Romantikdiktat so reingeflutscht und haben das durchlebt und irgendwann stellen sie fest, das ist ja irgendwie nicht das Einzige, was ich suche.
Also ganz kurz, weil du sagst, du sagst Romantikdiktat. Einfach kurz, also das ist ja quasi, da liegt, das ist so ein Paket, ne? Wo eigentlich mehr nur Hete drin liegt und eine fürs Leben oder so. Oder also weil du, das kennen ja einige nicht, die Sendung vielleicht nicht gehört haben.
Ja, also ich habe ja das Buch geschrieben, das Ende des Romantikdiktats, und da versuche ich ein Stück weit aufzuarbeiten, wie stark diese Norm, sich romantisch zu binden, eigentlich heute noch immer noch wirkt, wo die Ursachen liegen, wie die Geschichte eigentlich ist dieser romantischen Entwicklung, also dass die Romantik-Norm heute so immer noch so wirkmächtig ist, das arbeite ich eben über mein Buch auf. Und das ist etwas, was ja überall immer noch steht, dass eine sehr wirkmächtige Norm ist. Also sich romantisch zu binden und darauf eine Grundlage vielleicht zum Beispiel für eine Kleinfamilie zu gründen, ist das, was viele heute auch immer noch anstreben und merken aber gleichzeitig, dass das oft auch nicht funktioniert.
Ja, das stimmt wohl.
Und gleichzeitig habe ich aber gerade, als wir schon so ein bisschen über das Online-Dating gesprochen haben und den Beginn einer vielleicht möglichen Beziehung oder eines Kontakts, welcher Art auch immer, habe ich gedacht, ich kenne unglaublich viele Leute, die Dating-App oder Online-Dating müde sind und das total leid sind und satt haben. Kannst du dir das erklären, Andrea?
Naja, ich glaube, das ist auch irgendwie diese Frustrationsspirale, die da oft, also ich habe, die da oft auftaucht. Ich habe in meiner Untersuchung unterschiedliche Menschen kennengelernt, im Sinne von, die einen waren sehr frustriert über immer wieder, dass es immer wieder nicht klappt, dass sie nicht die richtige Person finden und die dann auch frustriert sind von dieser Unbestimmtheit in Anfangssituationen, die dann halt schon sehr, also die vermuten, dass über eine Dating-App alles sehr viel rationaler läuft, was ja eigentlich ein Irrsinn ist, weil also es widerspricht ja sozusagen auch der romantischen Logik, dass der Pfeil des Amor mich einfach mal so trifft und dann bin ich schwuppsdiwupps verliebt. Und in Online-Dating-Apps oder auch Online-Dating-Plattformen, die sind ja sehr rational. Wir müssen erstmal überlegen, was will ich eigentlich? Was sind meine Vorlieben? Was ist mein Wunsch? Wie möchte ich meine Beziehung leben? Und so weiter. Man kriegt ja einen richtigen Fragekatalog oftmals, auch gestellt und da muss man sich irgendwo einordnen. Und das sind zwei sehr unterschiedliche Mechanismen. Und einige erleben in dieser Unbestimmtheitsphase, sag ich mal, des Kennenlernens auch irgendwo eine Art Befreiung. Also die einen haben so einen Burnout-ähnlichen Zustand, weil sie müde sind, dass es immer wieder nicht klappt. Und andere sehen darin irgendwie Möglichkeiten, sich neu auszuprobieren. Also das war auch bei meiner Studie so. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich habe Menschen gehabt, die in einem Burnout waren, also in diesem sogenannten Dating-Burnout, sondern die eher es ja schmerzhafte Erfahrungen gemacht haben, es leid waren, Dating-Apps gelöscht haben, Phasen hatten, dass ich habe keinen Bock mehr, ich gehe jetzt wieder im wahren Leben, in Anführungszeichen, daten. Das klappt dann aber auch nicht. Dann kommen sie wieder zurück zu den Dating-Apps, installieren die neu, versuchen ihr Glück von vorne, denken sich, wenn ich mein Profil neu aufsetze, habe ich größere Chancen. Und so geht dieser Kreislauf immer von vorne los.
Also das mit dem Katalog, da muss ich schmunzeln, weil du sagst, ja, das ist ja das. Es ist so rational, da schreibt man das rein. Das Ding ist, wenn man sich zufällig treffen würde, also wie man es früher tat, dann sollte man ja den Katalog auch vielleicht ziemlich schnell abhaken oder abchecken. Und das machen Leute nur nicht. Das ist ja das, womit ich sitze. Nur um zu sagen, ich finde denn tatsächlich, dass online gewisse Vorteile auch hat. Weil ich sehe ja Leute, die zufällig zusammenkommen, den Katalog, den wir eigentlich haben sollten im Kopf, nicht beachten und in Beziehungen reingehen und dann gefangen sind und merken, wir passen überhaupt nicht zusammen. Und das gravierende Beispiel, was ich wirklich öfter habe, oh, ich habe vergessen zu besprechen, ob ich Kinder haben möchte oder nicht. So, wisst ihr, was ich meine? Und das schreibt man vielleicht in die App rein. Also ich wollte es nur, ich musste nur schmunzeln, weil du sagtest, das ist so rational. Das ist es ja auch. Aber diese rationale Denkweise könnte man auch mitbringen ohne Dating-App. Ja. Also rechtzeitig ein bisschen abstecken. Was will ich eigentlich? Ja. Du bist auch jetzt, Caro. Was sagst du?
Ja, naja, ich muss bei Katalog gleich in zwei. Ich bin heute, glaube ich, hier so ein bisschen die Rumstenke.
Sehr gut.
Nein, ich musste da gleich in zweierlei Hinsicht schmunzeln bei Katalog, weil einerseits ja, dieser Fragenkatalog, mit dem man konfrontiert ist, den man sich erstmal selbst stellen muss oder beantworten muss, ne, um zu schärfen, was suche ich hier eigentlich oder was will ich. Aber andererseits habe ich bei meinem, ja, ist jetzt schon einige Jahre her, kurzen Ausflug in die Dating-App auch so gedacht, das hat auch, mutet auch so ein bisschen so an, als würde ich mir einen anderen Menschen aus dem Katalog aussuchen und so. Ne? Also bei den einschlägigen Apps, man blättert ja so durch und also wie so ein, wirklich wie so ein Heft und wischt so weg. Und irgendwie habe ich immer so gedacht, oh, das fühlt sich irgendwie schräg an für mich. Also das ist so irgendwie, ja, wie ich suche mir jemanden aus dem Katalog auch aus.
Mhm. Genau, diese Erzählung gibt's ja auch, also dieses Bild des Katalogs, aus dem ich auswähle, oder des Supermarkts, in den ich hineingehe und mir einfach wie aus dem Regal eine Packung Milch nehme, dann nehme ich mir halt da irgendwie x-beliebige Personen irgendwie raus. Das gibt's sehr viel, dass Leute das auch so beschreiben. Und in den Interviews, ja, dass sie auch mit den ersten Erfahrungen sich auch ganz schwer getan haben, weil sie auch gedacht haben, das ist ja dann so eine sehr ökonomisierte, sehr rationale Vorgehensweise und ich suche doch aber die Liebe. Ja, so. Ja. Das scheint erstmal widersprüchlich zu sein. Aber wir leben in einem kapitalistischen System. Alle unsere Beziehungen sind auf Basis von ökonomischen Kriterien. Also die Liebesreise nach Venedig beispielsweise, ja, die man sogar aus dem Katalog heraus buchen kann. Ja, also online eine Plattform aufzusuchen und zu sagen, ich will jetzt, ich möchte diese Traumreise haben, um unsere Liebe wieder aufzufrischen. Das ist ja auch was sehr kataloghaftes. Ja. Und das fällt uns manchmal schwer, unsere Liebesbeziehungen auch ökonomisch zu betrachten, aber das sind sie auch, ja?
Ja.
Also sie haben das, auch diese Aspekte, ne? Das darf man nicht vergessen.
Ja, man fühlt sich so sehr, das passt ja zu diesem ökonomischen Begriff als wie ein Konsument. Oder eine Konsumentin.
Genau.
Und wenn ich dann den Menschen wieder kurz reinbringen darf. Ich war nämlich selber vor 15 Jahren, habe ich einmal, das war aber tatsächlich eher als Sexologin studierenderweise, oder ich wollte wissen, wie ist es dort. Ich war Single, aber ich habe mein Bild nicht reingesetzt und auch nicht wirklich geschrieben, wer ich war, weil dann gucken ja Leute ganz andere Sachen an. Aber ich war da auch drin. Und ich war länger Single und ich hatte wirklich Probleme, Leute zu finden, weil die Angst bekamen, wenn die hörten, dass ich Sexologin bin. Es gab so Sachen bei mir, wo ich ein Date hatte am Freitag und am Mittwoch wurde der abgesagt und ich hatte gar keinen Kontakt, mehrfach von verschiedenen Männern, ich hatte gar keinen Kontakt. Also die Person hat mich irgendwie gegoogelt. Das war die Situation. Aber was ich gemerkt habe, weil ich so gerne jemanden haben wollte und es so schwer war, habe ich gemerkt, dass ganz schnell, wenn ich einen Mann sah, der mir gefiel, ich sowas von projiziert habe. Also dann, oh, der macht das. Ah, dann habe ich Surfen gegoogelt. Vielleicht müsse ich mal surfen, übertreibe ich jetzt auf die Spitze. Also ich habe so viel reingelegt in den einen Mann. Und ich stelle mir vor, ich habe ja nie jemanden getroffen, ich war ganz schnell wieder draußen. Aber dass ich denn das bringen soll, wenn man sich trifft. Also kein Wunder, wenn da eine Enttäuschung nach der anderen. Und um deine Frage zu kommen, Caro, warum die Leute irgendwann aufgeben und die App löschen. Weil wie kann man da, was sagst du dazu, dieses, was erwarte ich bei dem ersten Treffen? Was ist das für ein menschliches Sein, wenn ich da sitze mit allem Riesenpaket Erwartungen?
Es ist ja genau das. Also ich habe ja vorhin vom Romantikdiktat gesprochen. Also ich glaube schon, dass viele Menschen A, denken, dass eine Dating-App, das ist natürlich auch das Geschäftsmodell, vor allen Dingen Menschen zusammenbringt, um eine Liebesbeziehung zu starten. Ja, und dann gehen die davon aus, wenn ich die App nutze, dann passiert mir das auf jeden Fall. Ach. Und plus diese B-Variante des oder der B-Faktor, dass es eben einen Druck gibt, auch sich romantisch zu binden, wird da sehr viel auch in diese Anfangskennenlernphase reingepackt. Und das ist natürlich ein immenser Druck. Und wie soll man da entspannt einfach jemanden kennenlernen, um zu gucken, finde ich den irgendwie, für welche Form von Intimität finde ich den eigentlich interessant? Das muss ja auch nicht die romantische sein, das kann aber auch nicht nur, es muss auch nicht nur die sexuelle sein, es kann auch eine freundschaftliche sein. Oder jemand, also ich habe das auch oft gehabt, dass Menschen mir gesagt haben, ich habe auch manchmal Online-Dating benutzt, weil ich nicht alleine essen gehen wollte. Ja. Und ich wollte einfach einen netten Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin haben und dafür habe ich Online-Dating genutzt. Also es gibt sehr viele verschiedene Formen von Nähe, die ich ja auch herstellen kann. Das macht es gleichzeitig so schwierig, wenn alle davon ausgehen, dass Menschen, die auf Online-Dating-Apps sind, nach der Liebe suchen oder nach dem Sex.
Jetzt kommt wieder Stenkerfred. Wie ist denn dein Eindruck, Andrea? Sind da wirklich alle aber auch so transparent dann und beantworten diesen Fragenkatalog so ehrlich und sagen ziemlich genau, was sie da suchen? Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl und auch so aus den Erzählungen aus meinem Umfeld, dass da auch gelogen wird, dass die Balken biegen, so wenn es darum geht, wohin die Reise gehen soll.
Naja, ich glaube, man darf nicht vergessen, dass sich das ja auch verändern kann und dass es von Person zu Person unterschiedlich ist. Ja. Also wenn ich mir jetzt erstmal imaginiere, was stelle ich mir eigentlich vor, was wünsche ich mir für die Zukunft? Dann mache ich mir eine ideelle Situation mit einem ideellen Partner, einer ideellen Partnerin. Dann schreibe ich das sozusagen genau so in diese Dating-App rein, ja? Dann lerne ich aber jemanden kennen, der erstmal interessant wirkt, aber ich merke, mein Goal, also mein Ziel, was ich eigentlich mit den Beschreibungen meines Profils gemeint habe, das passt zu diesem Kontakt irgendwie nicht. Also klar, es mit 100%ig gibt's auch Leute, die da mogeln. Also ich weiß zum Beispiel von Frauen, die sehr groß sind, dass sie sich eher kleiner machen. Von der Körpergröße. Im Alter, mit dem Alter wird auch oftmals gemogelt, weil irgendwie man vielleicht irgendwie nicht mehr aus einem Radius rausrutschen will. Weil man kann ja zum Beispiel bei Tinder nicht nur die Entfernung und das Geschlecht einstellen, sondern eben auch, von welcher Altersspanne suche ich hier eigentlich. Ja. Und das machen auch viele. Oder Männer, die zu klein sind, machen sich eher größer, also vielleicht ein paar Zentimeter oder so. Und das sind alles Dinge, wo schon auch gemogelt wird, in Anführungszeichen.
Das meinte ich vor allem. Also es geht, genau.
Ja, also das ist, ich muss immer lachen, ein Freund von mir, der hatte das 2-3 Treffen oder sowas. Und der hat die Person original nicht gefunden. Also obwohl sie da saß. 3-mal. Er hat die nicht erkannt. Es war nicht, also wirklich, er sagt weder, also er sprach von sowas wie 15 Kilo mehr. Also Bild überhaupt nicht aussagekräftig. Also was bringt das denn? Dann kommt man da an und hat sich schon auf was eingetunt oder auf was gefreut. Und dann sitzt ein Mensch, wo man ja schreien muss, wer von euch ist Anna? Weil ich erkenne dich nicht. Also das ist doch echt schrill. Wer möchte so schummeln? Man kommt doch als Mogelpaket dann an, oder?
Genau, das Problem ist Druck. An diesen Apps aber auch, genau, das, es ist der Druck, aber es ist auch die Norm, Schönheit zum Beispiel, Norm Gewicht, Norm Größe. Also es ist nicht nur die romantische Norm, die da wirkt, sondern eben auch alle anderen Parameter, wie die wir auch aus anderen Social-Media-Kontexten kennen. Also ich meine, bei Instagram zeigen auch nicht viele Menschen, dass sie Bauchspeck haben oder so. Ne, das sind dann Ausnahmen, die dann auch gefeiert werden. Weil Bodyshaming ist halt blöd, ja, so.
Da verweisen wir doch direkt an dieser Stelle auf unsere letzte Folge. Danke. Da haben Annalena und ich nämlich passenderweise über Social Media und Körperbilder gesprochen.
Ja. Genau. Also diese Sachen, die wirken da natürlich auch. Ja. Also, dass die Dating-Apps sind kein luftleerer Raum. Die sind natürlich geprägt durch all unsere anderen Erfahrungen. Und das Interessante ist aber auch gleichzeitig, das finde ich irgendwie spannend. Das sollte man sich vielleicht auch nochmal genauer, einprägen. Also, eine Dating-App ist ein sozialer Raum, wo wir uns erstmal nur kennenlernen können. Wir können miteinander in Kontakt treten. Und das Spannende ist, dass darauf weise ich auch in meinem Buch hin, weil ich die Dating-Geschichte auch mir ein bisschen angeguckt habe, dass zum Beispiel Single-Bars in New York in den 1960er Jahren erstmal nur entstanden sind, weil Frauen nicht unbegleitet in Bars gehen konnten oder Restaurants. Und wenn du eine Single-Frau warst, konntest du halt einfach niemanden kennenlernen, weil immer alle von außen gedacht haben, ist da mit einem Mann? Das heißt, die ist schon verpartnert. Und da hat sich einer gedacht, der hat sich das auch interessanterweise bei queeren Bars angeguckt, also bei Gay-Bars vor allen Dingen auch. Und interessanterweise ist ja auch Dating-Apps sind auch von Queers entwickelt. Ja. Also das war ja zuerst Grindr, war ja die erste Dating-App, ja. So. Mhm. Und das ist schon spannend. Also es ist eben, und heute assoziiert niemand mit einer Bar, dass es sozusagen ein Ort ist, wo man sich kennenlernt, sondern da geht man halt was trinken mit Friends.
Ja.
Eventuell lerne ich dann auch über jemand anders jemanden kennen. Aber man geht nicht in so ein Bewusstsein hin, ich gehe jetzt in eine Bar, weil ich will jemanden kennenlernen, so wie ich eine Dating-App benutze. Das macht auch niemand mehr.
Also es klingt
das ist
ja
so die Veränderung.
Ja, es klingt ja jetzt schon so an, dass Dating-Apps unheimlich populär sind. Ich hoffe, ich erwische dich jetzt nicht kalt, Andrea, aber kannst du sagen, wie viele Leute so etwa auf Dating-Apps sich tummeln und da nach Kontakten suchen? Gibt es da Zahlen? Bestimmt.
Das ist ganz schwierig, die Zahlen zu kriegen, weil es gibt, die Unternehmen geben nicht viel Preis.
Okay.
Es gibt aber Zahlen, Download-Zahlen. Mhm. Aber die sind auch, glaube ich, sehr, also es ist auf jeden Fall, das ist statistisch belegt, die Kennenlernform, die dominant ist.
Wie du am Anfang gesagt hast, so lernen wir uns kennen. Da habe ich mich ein bisschen gewehrt. Aber da muss ich vielleicht auch hingucken, dass als ich begann als Sexologin, da gab es so ein Buch, Judith, den Nachnamen weiß ich gar nicht, aber das Buch hieß Ins Netz gegangen. Und das war ein gutes Buch damals darüber, was es gab. Und dann wurde die 3, 4 aufgezählt. Das war mehr so Parship und sowas. Und das ist eine komplett andere Welt heute. Wenn du sagst, die Zahlen sind so, das ist die bevorzugte oder auch die am meist geschehene Form des Kennenlernen. So kann man das ja sagen. Man geht ja auch mal zur Arbeit und plötzlich kommt ein neuer Kollege, Kollegin oder irgendwas. Aber du sagst, die Zahlen, also Download-Zahlen heißt ja, man sieht es ja, aber man sieht es ja auch bei Porno. Aber da sind auch viele... Ich bin dann da 300 Mal drin. Wenn ich da drin bin, ne, das ist ja nicht nur eine Person nutzt das, sondern meine Male, wo ich da reingehe. Also 5 Millionen Klickzahlen sind dann nicht 5 Millionen Leute. Aber trotzdem, es ist wahnsinnig viel. Das ist das, was du sagst, ne? Also gestiegen, explodiert. Ja, okay.
Also das ist tatsächlich auch nochmal durch die Pandemie sehr, die Pandemie war halt auch ein Digitalisierungsschub, nicht nur in anderen Bereichen wie Homeoffice und so weiter, sondern eben auch im Kennenlernen. Ich glaube, vor der Pandemie war sozusagen immer noch der Freundeskreis, der Kennenlernort, wo sich verpartnerte Menschen ursprünglich kennengelernt haben. Das ist aber jetzt wirklich auch abgelöst worden durch die Dating-Apps oder beziehungsweise relativ gleich auf. Also es ist der Arbeitsplatz, der ist weniger geworden, weil die Leute eben nicht mehr so viel.
Ach so, die sind da gar nicht.
In der Pandemie auch zum Beispiel gar nicht mehr da waren.
Ja.
Vielleicht verändert sich das wieder auch in Zukunft, das weiß man nicht. Aber Freundinnenkreis und Dating-Apps sind sozusagen oder Online-Dating. Weil man muss ja auch unterscheiden zwischen Online-Dating und Dating-Apps.
Ja.
Also Online-Dating, wie du sagtest, Annalena, Parship und so weiter. Mhm. Da zahlt man für Geld, da muss man einen krassen Fragekatalog ausfüllen und so weiter. Tinder funktioniert zum Beispiel ganz anders, standortbasiert, mit wenig Fragen. und dem Swipe-Prinzip.
Sag mal, was wolltest du zeigen mit deinen Studien? Und dann hast du angedeutet im Vorgespräch, dass du was anders machst als oder etwas anderes als herkömmlich in der Wissenschaft. Das würde ich gerne kurz auf den Punkt bringen, was es ist, was du eigentlich studierst. Quatsch, also du studierst ja nicht mehr. Also welches Thema hast du in deinen Studien?
Ja, mich hat eben interessiert, weil ich eben festgestellt habe bei der Recherche, dass die vielen Studien eben entweder danach fragen, ob Menschen Liebesbeziehungen über Dating-Apps finden und die zustande kommen. Und daneben sozusagen immer die Frage, okay, wenn keine Liebesbeziehung, dann wollen die wahrscheinlich Sex. Und das ist irgendwie das, was in den Fragekatalogen eben oftmals auftaucht. One-Night-Stands, Hook-Ups, diese Fragen. Und da fehlten mir tatsächlich die Fragen, was ist denn da sonst noch so? Mhm. Also ich muss dazu sagen, weil ihr beide das auch erwähnt habt, ich habe auch Online-Dating-Apps benutzt. Das war auch ein Grund, warum ich angefangen habe, das zu untersuchen, weil mich als Soziologin einfach total interessiert hat, was da passiert, eben nicht nur aus einer persönlichen, sondern eben auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Und ich habe viele Freunde über Dating-Apps kennengelernt und ich habe das auch ganz viel erzählt bekommen in Interviews. Ja. Dass Menschen zum Beispiel in eine neue Stadt gehen und was machen sie, weil sie niemanden kennen? Sie schmeißen eine Dating-App an und gucken sich um und lernen sich kennen und lernen Menschen kennen. Und es muss nicht zwangsläufig mit dem Ziel verbunden sein, ich will eine romantische Beziehung. Vielleicht ist das irgendwo ein Wunsch im Hinterkopf, ja, der da ist, dass man das vielleicht sich auch wieder, dass man es schön finden würde, wenn das mal wieder klappt. Aber es ist auch vieles sozusagen dazwischen möglich. Und das hat mich interessiert, das habe ich untersucht. Da habe ich, wie gesagt, diese 50 Interviews geführt und einige wissenschaftliche Paper geschrieben, wo ich eben auch kritisiere, dass es eben diesen Dualismus von im Dating-App-Diskurs gibt sozusagen nur, die Leute suchen entweder nach der großen Liebe oder nach dem schnellen Sex. Und das finde ich problematisch tatsächlich. Und das habe ich auch begründet, warum ich das so sehe.
Thanks. Und daraus ist ja, vielleicht ist das jetzt der Moment, wo du noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen kannst, weil ich habe dich ja nicht nur als Soziologin angekündigt, sondern auch als Beziehungsberaterin. Diese Idee entstand im Prinzip, wenn ich es richtig verstanden habe, auch aus deinen Studien, oder?
Aus meinen Studien, aus den Erkenntnissen, aus meinem Buch eigentlich auch, dass ich gemerkt habe mit dem Ende des Romantikdiktats, weil ich auch immer wieder auf Lesungen höre, ja, Frau Nivella, wie geht denn das eigentlich anders? Ja, was können wir anders machen? Wie können wir mit Freunden zum Beispiel darüber reden, wie wir uns Zukunft vorstellen? Da ist die Hürde oftmals hoch. Und ich werde ab Juni eben mit meiner Beratungspraxis online beginnen. Also die wird nur online stattfinden. Und ich möchte Menschen helfen, ihr intimes Fundament breiter aufzubauen oder auszubauen. Mhm. Also es geht darum, dass zum Beispiel Menschen, die in keiner romantischen Liebesbeziehung sind, sich irgendwie eine Zukunftswünsche haben. Das kann Reise sein, das kann Alltagsabstimmung mit anderen Menschen sein. Mhm. Also das kann aber auch ein Kinderwunsch sein und so weiter. Ja. Diesen Menschen zu helfen, zu klären, was will ich eigentlich, was brauche ich? Und mit wem ist wie was möglich. Mhm. Ja. Ich kann auch Menschen helfen in Situationen oder es geht da viel um Klärung, also was Bedürfnisse, Wünsche, Klärung und vielleicht auch um Umverteilung von Wünschen und Bedürfnissen. Also Menschen, die in romantischen Beziehungen sind, projizieren ja sehr viel auf diese eine Beziehung. Ja, und das ist ja auch das wahrscheinlich, wo Anne-Marlene auch sagen kann, genau da sind auch oft die Probleme. Mhm. Weil diese eine Person kann nicht alles erfüllen. Ja. Ist ein viel zu großer Druck, den wir heute haben. Und da geht es eben auch so ein bisschen um Umverteilung in romantischen Liebesbeziehungen. Wer ist denn da eigentlich noch, mit dem ich zum Beispiel in den Urlaub fahren kann? Weil ich will gerne ans Meer und mein Partner, der möchte immer in die Berge.
Ja, ja.
Und wir kommen da irgendwie nie zusammen. Es gibt jedes Mal einen Riesenstreit. Also warum nicht einfach das ein bisschen aufteilen und gucken, wer ist denn da eigentlich noch? Wen kann man denn eigentlich noch in das eigene Leben integrieren? Mit welchen Beziehungen will ich eigentlich noch leben?
Und weißt du, da habe ich sehr viele Beispiele, die ich alle nicht nennen werde jetzt, sondern nur global. bei mir sitzen ganz viele Leute gerade, wo die sind noch in der Beziehung zu zweit und wollen das behalten und verstehen nicht, dass ihre Außenbeziehungen, die nur online im Tippen bestehen. Also die führen emotionale Beziehungen im Außen und zwar ordentlich. Die haben sich die meisten gar nicht getroffen. Das kleine Spice, das Pfeffer, ist, dass man sich dauernd mit anderen unterhält, emotional und Beziehung aufbaut, die nicht verstehen, dass die andere Person, weil die Monogamie vereinbart haben, das schon entweder als Untreue auffasst, aber egal ob der Kategorisierung, überhaupt sich vernachlässigt fühlt. Die Person lässt fast nie die Augen von dem Schirm. Und da, was du gerade gesagt hast, die führen eine Beziehung. Die führen zwei schon, aber haben es selbst noch nicht mal realisiert, sondern nur die Folgen werden gespürt und die überlegen zu gehen. Ich beende jetzt meine Grundbeziehung oder was? Ist das zu viel? Also das ist das, was du sagst. Die Leute haben keine Kategorien und keine Reflexion bisher zu finden. Was machen die? Du hast gerade gesagt, es braucht Klärung, was die da eigentlich machen. Ach so, ich führe zwei Beziehungen. Ja, stimmt. Tue ich ja auch. Also sowas meinst du auch, ne? Die Klärung oder das Aufräumen oder auch und dann Möglichkeiten aufzeichnen. Aber dann müssen beide oder mir auch wollen, ne? Und das ist leider bei dem, die bei mir sitzen, nicht der Fall. Das ist immer nur eine
ich
oder
mich
einer.
Gefragt, es ist vielleicht eine Frage an euch beide. Das ist ja vielleicht auch eine ganz interessante Generation, zu der ich ja im Prinzip auch schon gehöre, nicht Digital Native, also die Dating tatsächlich noch so in seiner, sage ich jetzt mal, völlig wertneutral ursprünglichsten Form kennengelernt haben, nämlich nicht digital. So, und dann hat sich das ja so nach und nach aber mehr und mehr ins Digitale verlagert. Und ich frage mich jetzt gerade bei den Paaren an, Marlene, ich habe jetzt gemutmaßt nur, die bei dir sitzen, das sind vielleicht Paare, die schon sehr lange zusammen sind, vielleicht auch seit Zeiten vor diesem ganzen Online-Dating.
Und dann, also die ich jetzt gerade hauptsächlich meine, die sind 35, du hast recht, da gibt es auch welche, aber die sind so ein bisschen ruhiger, die machen gar nicht das wilde digitale Leben. Aber die sind 35 bis 45.
Okay, aber da stelle ich, bei den etwas Älteren stelle ich mir jetzt vor, die sind vielleicht in diesen noch wirklich alten, schon langjährigen Beziehungen und dann eröffnet sich da parallel aber noch dieser Markt der Möglichkeiten digital. Also da treffen ja irgendwie auch wirklich dann Welten aufeinander, oder Andrea?
Ja, das ist ganz spannend, weil ich dachte gerade schon, als Almalene davon gesprochen hat und berichtet hat, dass es gibt ja auch tatsächlich Studien über Online-Dating, die zeigen, und da gab es einen großen Aufschrei auch im letzten Jahr, dass 2/3 aller NutzerInnen von Tinder bereits in einer Beziehung sind, also in einer romantischen Beziehung. Ne? Ja, und das ist... ich habe mich aber auch gleichzeitig, also das ist einerseits das, was Annalene beschreibt, glaube ich. Ich glaube, viele sind eben in diesen romantischen Beziehungen, die suchen ein Abenteuer und das muss nicht mal irgendwas Treffen sein, nichts Physisches.
Genau.
Die wollen vielleicht gar nicht, entweder wollen sie einfach nur sich aufregen, mit jemandem Neues unterhalten, den kennenlernen, flirten, einen Ego-Push erleben, so, ne, Matches ansammeln und ja, sich wieder besser fühlen, sozusagen, weil man vielleicht nicht genug Aufmerksamkeit bekommt, meint man zumindest in der Beziehung. Aber dann gibt's natürlich auch die Leute, die vielleicht auch sexuell nicht zufrieden sind mit ihrer Beziehung. Und das trifft natürlich wieder die Frage von Monogamie. Das ist auch etwas, was ich erlebe im Online-Dating, in der Forschung und in meiner Untersuchung. Viele gehen eben auch von der Norm aus. Wenn ich mich da anmelde und nach einem Partner suche, dann bin ich automatisch monogam. Und bei dieser Studie frage ich mich auch, ob die Leute auch gefragt haben, ob die in offenen Beziehungen sind und es ist sozusagen auch erlaubt abgesprochen. Oder ob die einfach nur fragen, sind sie in einer Beziehung? Ja, nein. Ich meine, da muss man auch dazu sagen, ich glaube, es ist wichtig bei diesen Studien genau zu schauen, wer hat diese Studien Auftrag gegeben,
in jedem Fall.
Wer hat die wie durchgeführt, welche Fragen wurden gestellt. Ja. Welche Antwortmöglichkeiten gab es? Da muss man auch sehr vorsichtig sein.
Das ist genau
sein.
Wie dieses, hast du Sex gehabt? Wie oft hast du Sex? Und dann wird nicht differenziert mit mir selber, das ist auch Sex, also oder mit anderen und so weiter. Also die Statistik zeigt ja nur das, was gefragt wurde.
Genau.
Ja, und weißt du was, mir fiel gerade ein, was du alles beschriebst da. Eine große Gruppe gibt es auch bei denen, die da jetzt kommen, und die da 35 bis 45 oder sowas. Die wollen das machen, auch mit Treffen, aber erst ohne, aber auch mit, weil sie sagen, die sind zu früh ins Romantikdiktat reingerutscht. Die sagen, ich habe keine Erfahrung und ich merke gerade, was alles geht. Meine Frau ist, oder mein Mann ist meine zweite Person, mit der ich je Sex hatte. Also da sitzen Leute, die hatten mit zwei verschiedenen Menschen Sex und entdecken, das ist gar nicht das Normale. Man kann mehr. Man darf mehr. Und dann geht's los. Also die haben einfach zu wenig Erfahrung, sagen sie selbst. Und die wollen sie jetzt nachholen, während die bitte sehr gerne ihre jetzige Beziehung nicht verlieren möchten.
Mhm. Das habe ich eigentlich auch viel gehabt. Also ich hab nicht nur Menschen gehabt, die sogenannte Singles sind, also die in keiner romantischen Liebesbeziehung sind, sondern ich hatte auch Menschen, mit denen ich Interviews geführt habe, die bereits in Beziehung waren und eben nicht monogam sich verorten oder polyamorös sogar vielleicht. Und für die ist es eben auch nochmal eine ganz andere, ja, da geht's um andere Gespräche, da geht's um andere Aushandlungen. Und das ist natürlich für manche möglicherweise irritierend auf der anderen Seite, dass die dann vielleicht wirklich nach so einem romantischen monogamen Liebesbeziehung suchen, dass sie da halt konfrontiert sind und lesen. Es gibt ja durchaus Dating-Apps, die damit offen umgehen. Ich bin schon verpartnert. Ich suche sozusagen aber auch Intimität auf freundschaftlicher Ebene oder auf sexueller Ebene. Und das ist für manche dann einfach auch schon nicht das, was die eigentlich suchen. Ne? Also es clashen halt sozusagen sehr viele verschiedene Wünsche und Bedürfnisse auch in den Dating-Apps aufeinander, aber auch gleichzeitig dieses, ich hatte einige weibliche oder also nicht männliche Personen in meinem Sample, die auch tatsächlich über Dating-Apps berichtet haben, dass sie so eine Art kleine Revolution ihrer Sexualität erlebt haben. Ja? Also, dass sie sich einfach auch kennengelernt haben, dass sie irgendwie die Möglichkeiten hat, sich auszuprobieren.
Genau.
Und einige das sogar richtig interessant fanden, einfach zu sagen, ja, ich will einfach nur einen One-Night-Stand und fertig ist die Laube.
Ist ja
also
toll.
Mehr will ich gar nicht. Ne? So, und einfach gucken, was und um vor allen Dingen auf sich selbst zu gucken in dem Moment und gar nicht so bei der anderen Person zu sein. Das fand
das
ich
ist gut.
Zum Beispiel
das
auch
ist
interessant.
Super. Aber Caro, wir sprechen immer über Differenzierung.
Ja.
Also wie reif ist jemand? Und ich habe leider in denen, die ich gerade genannt habe, zwei sehr unreife Exemplare und die sind männlich. Weil dieses, was du gerade gesagt hast, Andrea, das machen die, dann sind sie bei sich, aber so sehr, dass Frau mit vier Kindern oder vielmehr die Frau trennt sich dann in einem Beispiel, weil der Mann einfach gar nicht mehr zu Hause ist, weil er 24/7 BDSM macht. Also und das ist eine Entwicklung, die ist gekommen in 3-4 Monaten. Also der hat klein angefangen mit dem, wie du es gerade beschrieben hast, aber dann nicht aufgehört, sondern entdeckt so jetzt und ich will. Das ist ja die Gefahr, wenn jemand unreif ist. Also ich meine nicht, man kann sich auch trennen und das weitermachen und so weiter. Aber mit vier Kindern und einer Frau, was hat er denn bitte sehr bis dahin gemacht? Dass das so unwichtig werden kann jetzt, dass er lieber irgendwelche Frauen fesselt und. Es ist so spannend für ihn. Aber das alte Leben, sein eigentliches Leben, war plötzlich, ich muss sagen, es fühlte sich an wie 10% wert und 9% war das Neue. Das ist die Gefahr, wenn jemand zu der Verantwortung nicht steht, die er, also ich meine, ich bin jetzt ganz bieder vielleicht, aber wenn man vier Kinder in die Welt setzt und plötzlich weg ist, einfach weil man einmal eine Dating-App ausprobieren wollte, das habe ich leider ja, wie gesagt, nicht nur einmal gehabt.
Hey.
Das ist schon wild, finde ich. Also das ist so, als ob mein Hirn ist benebelt von ich will, dann will ich das, dann will ich das. Also wow, und ich halte nicht in und sag Moment mal, wo stehe ich im Leben?
Da ist
und
es
was?
Doch jetzt.
Ja, bitte.
Und
jetzt,
aber spannend, da mal die Beziehungsberaterin Andrea Neweiler zu fragen, wie die in so einer Situation beraten würde. Ja. Wenn jemand, sage ich mal, aus so einer ganz traditionellen oder ja dem Romantikdiktat, um da weiter in dem Sprech zu bleiben, unterliegenden Beziehung lebt und dann eröffnet sich, was ich ja auch schon meinte, digital dieser Markt der Möglichkeiten, der ja oftmals auch, wenn man nicht dafür bezahlen muss, sehr niedrigschwellig obendrein ist. Mhm. Also sehr einladend, gerade auch für Leute, die vielleicht eher introvertiert, schüchtern und so weiter sind, die da sich erstmal so ein bisschen vortasten können. Was rätst du dann? Würdest du raten in so einer Situation?
Naja, in der Beratung würde ich halt natürlich erstmal gucken, was will die Person. Wenn ich da mit einem Paar sitze, wäre das was anderes. Mhm. Aber wenn ich erstmal eine Einzelperson berate, dann schaue ich mir erstmal an, zu klären, was sind ihre Wünsche oder deren oder seine Wünsche. In Bezug auf zum Beispiel sexuelle Entdeckungslust. Mhm. Ja, aber auch natürlich, ich gucke schon auch auf das Beziehungsnetzwerk. Und darum geht es mir ja auch ganz viel.
Ist ja auch wichtig.
Also ich versuche in den ersten Sitzungen erstmal überhaupt zu verstehen, in welchem Netzwerk ist die Person. Mhm. Also wer ist da eigentlich und in welcher Bezüglichkeit, also Relation bin ich eigentlich zu welcher Person? Und natürlich würde ich schon auch, also ich finde den Fall, den Ann-Marlene beschreibt, auch sehr hart, würde ich jetzt fast schon sagen.
Jetzt. Kommt immer mehr.
Aber Sind es auch vor allen Dingen Männer, Annalena?
Das waren die drei, an die ich gerade jetzt denke, sind Männer.
Ja, also ich glaube, da ist halt auch ein Geschlechterunterschied zu sehen. Also mal, ich glaube, da muss man schon auch bedenken, dass Frauen und Männer unterschiedlich in ihrer Verantwortung gegenüber ihrem sozialen Leben erzogen werden. Also dass Frauen natürlich vom Kind auf beigebracht hat, sie sind verantwortlich für Sorgen umeinander.
Mental Load.
Genau. Und Männer werden halt zur Selbstständigkeit, genau. Autonomie, auf sich selbst gucken, erzogen. Ja, und das ist natürlich dann schon problematisch. Und ich weiß nicht tatsächlich genau, wie ich mit so einem Menschen, wenn da so ein Mann sitzen würde, umgehen würde, weil tatsächlich weiß ich gar nicht, ob der mich aufsuchen würde, weil bei mir geht's ja schon darum, mich suchen wahrscheinlich Leute auf, und das beschreibe ich dann auch auf meiner Homepage, die ab Juni dann auch online ist. Es geht um Menschen, die nicht in einem klassischen heteronormatives Setting leben wollen.
Das wollte er vielleicht auch nicht mehr. Und sie wollte es auch nicht, aber sie konnte es nie nutzen, weil sie war mit den Kindern zu Hause und er war nie da.
Ja, ja.
Sie hatte
da
dann,
muss man natürlich die Fragen von Sorgeverantwortlichkeit auf jeden
so
Fall
ist
klären.
Es. Genau, genau.
Und da musst du es Absprachen geben. Und da würde ich halt fast auch sagen, wenn so ein Mann zu mir kommen würde, würde ich sagen, bring doch auch mal deine Frau mit.
Richtig.
Ja, und dass wir das hier gemeinsam aushandeln.
Und er hat die nicht eingehalten.
Ja, okay.
Also das ist ein Markt jetzt, wo ich denke, wow, ich sitze und gucke fasziniert zu. Das kann doch nicht sein, dass ein Mensch sich so benimmt. Also wie unverantwortlich. Und ich rede nicht von einem. Ich rede von mehreren. Es ist so wie, das ist mein Recht. Und die App liegt da und das Handy piept immer. Es ist wie eine Sucht fast. Ich muss da gucken, was hat sie geschrieben und so weiter. Und schon war er im Strudel, weil ich habe sie nämlich kennengelernt, als er noch nicht drin war.
Oh, Annalena, da können wir ganz kurz eine der kommenden Episoden anteasern. Ah. Das passt jetzt so wunderbar, weil Annalena und ich, Andrea, entschuldige, ein ganz, ganz kurzer Exkurs, waren zusammen bei einer Kino- oder Filmvorführung. Ja. Der Film ist noch nicht verfügbar, aber eine französische Produktion. Auf Deutsch wird er wahrscheinlich It's Raining Men, obwohl das Englisch ist, aber der deutsche Titel wird es sein. Mhm. Und da ging es auch um eine Frau, ja, im Prinzip ein Paar, was auch genau in so einer Beziehung lebt, mit zwei Kindern, glaube ich. Die dann, ich glaube beide so Mitte 40, die dann auf einmal ausbrechen wollen aus diesem Romantikdiktat, da sich auch so ein Stück weit gefangen fühlen und dann den großen Markt der Dating-Apps und Dating-Portale entdecken und da völlig, weil du das gerade sagtest mit dem Handy, was dann permanent piept, so war es nämlich in dem Film auch, das werden wir dann nochmal später ein bisschen auseinandernehmen, aber da fühle ich mich gerade sehr dran erinnert, da war auch das Leben wirklich sehr bestimmt plötzlich von diesen Dating-Apps und das alles wurde um diese Dates drumherum organisiert und es piepte und piepte und piepte, also wie so ein, ich fand fast wie so eine Sucht, so ein Sog,
der
da entstanden ist.
Mein Eindruck.
Ja. Ja, was meinst du dazu, Andrea? Kann das auch zu so einer Art, Sucht ist schon ein hartes Wort in dem Kontext, aber so ein starker Sog vielleicht eher, kann das dazu kommen?
Die Sucht ist gar kein falscher Begriff für den Kontext. Genau. Tatsächlich gibt es da Untersuchungen auch dazu, weil das natürlich auch, das ist auch eine Gamification, die da stattfindet, ne? Also mit diesem Swipen und Klicken und du wirst ja auch belohnt, immer mal wieder. Also ich glaube, die Algorithmen sind schon auch so programmiert, dass du auch am Ball bleibst, dass du, wenn die merken, wahrscheinlich du bist weniger am Nutzen, dann geben sie dir vielleicht doch mal irgendwie, also dann wird das Like ausgespielt oder es kommt irgendwie eine Nachricht, du hast jetzt die besten Chancen, weil jetzt sind ganz viele Leute online.
Ich fand das Wort Ego-Push so schön, das, was du vorhin in einem Nebensatz benutzt hast. Das passt ja wirklich, ne?
Naja, es ist ja auch das, was wir nicht unterschätzen. Wir sind ja als Individuen immer auf der Suche nach Anerkennung. Ja, wir wollen ja unsere Einzigartigkeit, unsere Besonderheit spüren. Das ist etwas, was wir, wenn wir dann in einer romantischen, langjährigen Liebesbeziehung sind, vielleicht da nicht mehr so kriegen, Und vielleicht ist das etwa eine Sehnsucht, da wieder dann sozusagen besonders sich zu fühlen. Und da ist natürlich so eine App, die auf dem Handy ist, die sehr niedrigschwellig ist, die beste, in Anführungszeichen, Möglichkeit, schnell diesen Ego-Push zu bekommen. Ja. Und es gibt wirklich auch viele Leute, die das nur deswegen runterladen, weil sie ihren sogenannten Marktwert abschätzen wollen oder abchecken wollen tatsächlich.
Ja.
Genau. Und das sind natürlich alles Sachen, die man unbedingt auch zu kritisieren hat. Aber ich würde sagen, das ist auch nicht anders wie in anderen Social-Media-Kontexten, wo es dann halt irgendwie um Like-Sammeln geht, also Social-Media wie Instagram macht dann ja auch viel mit Menschen, es gibt Untersuchungen zu Essstörungen und, genau. Und verschiedenen Body, also Körperbildern.
Ja.
Genau, und das ist alles sehr problematisch. Und da gehört ein ordentlicher Diskurs in der Öffentlichkeit dazu, der da aufklärt. Und ich versuche also zurück zu dem Fall, den Ann-Marleen beschrieben hat, mit dem, da guckt jetzt ein Mensch, also in dem Fall sind es ja auch Männer anscheinend, sehr einfach nach den eigenen Bedürfnissen und eigenen Interessen. Und da gehört eben auch ein Diskurs in der Öffentlichkeit rum, über Männlichkeit zu sprechen, über Verantwortung in Gemeinschaft zu leben, um Sorgen füreinander. Und das ist etwas, was ich ja auch mache sozusagen. Also ich versuche so meine Arbeit auf unterschiedlichen Ebenen wirken zu lassen. Also ich mache ja einerseits diese Lesungen, ich habe das Buch geschrieben, ich gebe Interviews dazu. Und jetzt möchte ich auch ein bisschen auf der praktischen Ebene mit den Leuten halt ganz konkret arbeiten. Ich werde auch im Winter, zum Winter hin irgendwie Workshops anbieten, wo man auch was kompakter quasi, kompaktere Möglichkeiten hat. Und ich bin auch dabei, weiterhin Bücher schreiben. Ne? Also ich versuche sozusagen, es auf verschiedenen Ebenen anzugehen, weil ich finde, beides
ist so wichtig für die Gesellschaft. Könnte auch ein paar zu dir kommen, das interessiert mich jetzt persönlich, Leute, die so sagen, ich würde gerne wissen, wir überlegen, die Beziehung zu öffnen.
Ja, gut. Würde ich auf jeden Fall auch annehmen.
Yay, dann bin ich los, yay! Aber du bist online, das ist gut. Ich finde, also ich mache das ja schon länger, aber das ist schon, das ist anstrengend. Ich helfe auch, bei einigen geht's auch gut. Aber ich würde die lieber abgeben, deswegen frage ich, zu Leuten, die viel, viel, viel mehr wissen darüber und das selber vielleicht auch leben. Anders, offener, breiter. Das ist eine ganz andere Generationen als ich quasi. Mhm. Genau. Wollte ich wirklich gerne wissen.
Genau, Öffnung von Beziehung ist für mich ja auch nicht nur im sexuellen Sinne interessant.
Nein,
genau das, was man auch immer wieder sagen muss. Öffnung von Beziehung heißt eine Umverteilung von Wünschen und Bedürfnissen. Die können sowohl sexuell sein, aber es kann zum Beispiel auch sein, ich will mit jemand anders leben. Einen Tag verbringen, aber ich bin romantischer Partner, aber ich möchte alleine leben. So, ne?
Spannend, das ist immer so schnell, also da schließe ich mich jetzt gar nicht aus. Ich habe mich auch gerade dabei wieder ertappt, dass man da in erster Linie an Sex denkt, oder? Bei Öffnung von Beziehung. Aber das fand ich schon, als wir das erste Mal, Andrea, gesprochen haben, so spannend, dass du das so viel weiter über den Tellerrand hinaus denkst. Und das ist wahrscheinlich auch dein wohlwollender Blick, oder was heißt wohlwollend, oder dein positiv eingefärbter Blick auf Online-Dating, dass du diese Möglichkeiten siehst, auch jenseits von Sexualität, oder?
Ganz genau. Also ich glaube, ich sehe das deswegen, weil ich auch so viel mit queeren Menschen gesprochen habe, die ja zum Beispiel gar nicht die Möglichkeiten haben, in Berlin ist das, wo ich lebe, vielleicht nochmal was anderes, aber auf dem ländlichen, im ländlichen Raum ist eine Online-Dating-App für die quasi wirklich
die Rettung.
Die Rettung, jemanden kennenzulernen. Und das ist tatsächlich, und da ist auch immer nicht nur der Faktor Sexualität und romantische Intimität ein Faktor, der für die relevant ist, sondern die haben sich, glaube ich, weil sie es auch gesellschaftlich müssen, weil sie vielleicht auch an den Rand gedrängt werden, weil sie Angst haben vor Sanktionierung, weil sie als falsch gelten. Das ist ja alles was sehr Negatives und deswegen nichts Positives eigentlich. Aber durch dieses an den Rand gedrängt werden, müssen die sich sehr früh mit ihrer eigenen Intimität auseinandersetzen.
Ja.
Und ihren Fragen, was will ich eigentlich, was brauche ich, wie ist denn eigentlich meine Identität, mein Gender, meine sexuellen Vorlieben, aber auch zum Beispiel, es gibt ja auch Menschen, die sind aromantisch, die lieben einfach nicht romantisch, die wollen freundschaftszentrierte Lebensweisen haben. Und ich glaube, es gibt einfach eine Vielfalt an Möglichkeiten, und auch wenn natürlich das Gros der Leute immer noch sich romantisch verpartnern will, heißt es nicht, dass es nicht das andere auch gibt. Dazwischen eben.
Und weißt du was?
Und dass es nicht auch verändert, die romantisch lieben.
Ja, genau. Genau. Aber ich muss es jetzt, es liegt mir die ganze Zeit auf der Zunge. Wenn Leute jetzt so denken, so viele sind es ja nicht. Oder so schlimm kann es ja nicht sein. Mhm. Ich kann es nur wieder bestätigen. Doch, wenn es nämlich weniger und weniger der Druck gewinnt, nur in der Hete und monogam zu bleiben, sind es nämlich viel mehr. als wir denken. Wenn man sich traut, dazu zu stehen, welche Gelüste man hat, sind es viel mehr. Und nein, es ist nichts Kleines. Ich höre immer wieder Beispiele. Homosexualität mag ja vielleicht auch gerade noch durchgehen, aber wenn es sogar bald Richtung Trans oder anderes, gibt es Überfälle, also grobes Mobbing, Sexismus. Es gibt das volle Programm und es ist nichts, was wir uns ausdenken. Es passiert den Leuten.
Ja.
Und deswegen ist es so wichtig, dass, also Caro, du hast bestimmt noch zwei oder andere Fragen, aber sonst würde ich nämlich die, also ich stelle die einfach jetzt und dann kannst du ja vielleicht reinjumpen und kurz noch, wenn da
noch
was
ich habe noch zu einer anderen, aber egal, das parke ich kurz, das können wir trotzdem noch kurz
weil
dann besprechen.
Weil eigentlich ist es mal eine Schlussfrage, aber ich frage trotzdem, würdest du sagen, Andrea, du plädierst wirklich dafür, eine Öffnung im Kopf von Leuten, die Beziehungswelt, also die soziale Interaktionswelt von Menschen zu erweitern, weil es so kommen wird. Zukunftsfrage.
Ja, ganz genau.
Ist es so?
Also, ja. Es ist, du hast es sehr schön beschrieben eigentlich. Genau, es geht um eine Öffnung auch von unserem Denken, von unseren Erwartungen, von unseren Wünschen, da mal genauer hinzusehen. Und auch, ich sage das ja auch immer wieder gebetsmühlenartig fast schon, weil ich ja sehe, was wir in einer, welcher Gesellschaft wir aktuell sind.
Ja.
Und wir sind in einer alternden Gesellschaft. Und wir sind in einer Gesellschaft, wo Care umeinander, also Sorgen umeinander, zunehmend schwieriger wird, weil es eine Vereinzelung und eine Individualisierung der extremen Art gibt. Und wir brauchen ein Miteinander. Wir brauchen uns als Menschen einfach. Ja, es ist sozusagen, da möchte ich aber, also da gibt es auch wirklich ganz viel Literatur und gute Podcasts zu, die man sich anhören kann. Aber es ist halt wirklich auch so etwas, wir müssen uns einfach klar machen, wir können nicht ohne einander existieren. Vielleicht in einem
Sex hin oder her, sondern vielmehr emotional.
Und Care-Arbeit, also um das nochmal wieder rein, weil wir hatten ja auch unsere Episode zum Mental Load und Care-Arbeit ja auch nicht, also viele Frauen wollen sich ja damit oder auch nicht, was heißt, ich sage es mal ganz vorsichtig, nur darauf reduziert sein, dass sie immer die Care-Verantwortlichen sind, sondern Care als Gemeinschaftsaufgabe aller und nicht nur schwerpunktmäßig der Frauen.
Richtig. Ja, und ich glaube, da wenn man sich im Kopf öffnet und überlegt, in welchen Konstellationen von Beziehungen, von nahen Beziehungen bin ich eigentlich, kann man natürlich auch in Fragen von Zukunftsgestaltung, Alltagsgestaltung durchaus fragen, wer ist da noch außer meine Beziehungsperson?
Ja,
also auch die Fragen von, es gibt viele Menschen, die gerade in einem absoluten Load stehen, also diesen Überladen eigentlich schon mit viel Verantwortlichkeiten. Aber ich meine, es gibt so ein schönes Sprichwort, ein Kind zieht man eben nur groß mit einem ganzen Dorf. Ja, also wir
den liebe ich, den Spruch. Den habe ich so oft schon in letzter Zeit gebracht.
Weil du denn ins Kino gehen kannst, weil du gar nichts tun musst, du Mutter.
Zum Beispiel.
Ja, als zweit oder alleine ein Kind großzuziehen ist halt wirklich auch super, super, super krass. Und das ist irgendwie, also da die Frage zu stellen, der kann eigentlich da Teil von sein.
Aber, und das hat Ann-Marlene vorhin ja schon angedeutet, dachte ich jetzt gerade noch, das so zu leben, also auch jetzt momentan ist es ja vielleicht noch ein bisschen Zukunftsvision, über die wir sprechen, aber auch schon teilweise da, erfordert ja dann auch wieder, und das sage ich, weil ich es selbst so erlebt habe, vorsichtig gesagt, ein hohes Maß an Differenzierung aller Beteiligten.
Und Reifung
nämlich,
quasi,
Und Reife, genau. Weil sonst passiert ja ganz schnell dieses, du kümmerst dich nicht, und jetzt bist du viel mehr im Außen unterwegs und das ist aber mein Job. Also ich bin jetzt total platt und ich will jetzt auch nicht ganz konkret werden, aber ich glaube, ihr wisst, ihr nickt, was ich meine oder nicht. Also sonst wird's schwierig auch und hakelig, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es braucht Reflexionsarbeit. Mhm. Ja, also ich glaube, glaubt, dass das können das eigentlich alle Menschen. Ja, ich glaube, diese Fähigkeiten haben wir.
Ja.
Aber wir haben keine Vorlagen dafür. Ja. Wir lernen das nicht in der Schule. In der Schule sollte eigentlich meiner Meinung nach eingeführt werden, wie ist Kommunikation mit mir nahen Menschen relevant? Also wie ist das wichtig? Wie kann ich etwas aushandeln? Wie geht das eigentlich?
Sex, Liebe und Sexualität, das Fach wollte ich schon seit 20 Jahren
Arbeit.
Ja,
und Beziehungsarbeit,
Sexualität. Nein, ich meinte, das war falsch, Sex, Liebe und Sexualität. Sex, Liebe und Beziehung, das Fach wollte ich, das muss doch, es ist doch absurd, dass es das nicht gibt.
Ja, das wäre eigentlich richtig wichtig.
Aber auch das Fach erfordert dann ja wieder sehr reife und differenzierte Menschen, die das entsprechend mit der Vielfalt, die es haben könnte, jenseits des Romantikdiktats, dann auch irgendwie an die jungen Menschen rantragen.
Ja, aber das gibt's halt schon. Ja. Es ist nicht, wir müssen das alles nicht erfinden.
Nee, das ist schon
richtig
alles
gute Aufklärungs Lektüre, Arbeit, Workshops von Menschen, die nicht an der Schule arbeiten, aber die man zum Beispiel zubuchen kann, um gescheite Sexualaufklärung zu machen.
Ja, aber
zum Beispiel,
da bin ich doch mittendrin, Andrea. Das ist richtig, dass es das gibt. Aber wenn es von der Politik und der Gesellschaft nicht vorgesehen ist, wird genau es nicht gemacht, weil die Schule kann sich das nicht leisten. Der nächste Schritt ist dann nämlich, dann müssen die Eltern gefragt werden oder sagen, die Hälfte sagt nein. Ja. Das wollen wir nicht. Mein Kind soll nicht von diesem ganzen Gender und von diesen Sachen. Es ist Quatsch.
Ja, ja.
Da gibt's nur Mann und Frau. Und ich hab diese Argumente so oft gehört. Deswegen kläre ich auch nicht mehr in Schulen auf, weil ich müsste ja meine Praxis zumachen. Und dann bin ich da den ganzen Tag und muss an einem Tag diese Arbeit leisten für mehr oder weniger, kein Geld. Also deswegen, du hast recht, es gibt alles, aber das Umdenken muss von oben passieren. In der Politik, dass es überhaupt vorgesehen ist, dass Gelder dafür da sind, dass diese denn von außen in die Schulen kommen. Oder zum Beispiel die typischen, ich mag jetzt Biologielehrerinnen, erstmal selbst aufgeklärt werden. Ja, manchmal ist es der Chemielehrer, wie bei meinem Sohn. Völlig bescheuert. Ja. Also es ist da, aber es wird nicht gemacht. Das ist ganz klar.
Vielleicht eine Sache dazu, weil ich höre manchmal so, es muss erstmal unten sich verändern, also auf der individuellen Ebene, dann höre ich, es muss irgendwie auf der politischen Ebene sich ändern. Ich glaube, beides ist richtig und wir sollten nicht darauf warten, dass sich politisch etwas ändert. A, wir könnten natürlich auch politisch aktiv werden.
Ja.
Jeder
Schöner
von
Gedanke.
Uns, wir leben in einer Demokratie, wir können Initiativen starten, wir können Druck aufbauen. Wir können Parteien gründen mit vielen Menschen.
Ja.
Also das ist ja alles möglich. Und gleichzeitig können wir aber auch auf der individuellen Ebene arbeiten. Also wir können auf vielen Bereichen gleichzeitig arbeiten. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Und das ist ja auch zum Beispiel das, was ich versuche mit meiner Arbeit zu machen. Also sowohl auf so einer diskursiven, also ich bin ja zum Beispiel auch zu Buschmanns Gesetzesvorschlag zur Verantwortungsgemeinschaft auch von deutschen Pressemedien interviewt worden.
Wir
und
haben auch
finde,
kurz drüber gesprochen damals, das weiß ich noch.
Ja, genau. Mhm. Und das ist ja tatsächlich auch eine Chance, die verpasst worden ist, weil all das, was wir auch besprechen mit einer Umverteilung von Sorgeverantwortlichkeit, von anderen Möglichkeiten des Zusammenseins, wäre potenziell in dieser Verantwortungsgemeinschaft möglich gewesen.
Aber
und
ich
das
bin
ist
froh,
jetzt leider,
dass es dich gibt, weißt du, weil ich bin müde. Sorry. Ja, aber ihr müsst euch vorstellen, ich kämpfe seit 20 Jahren, sexuell aufzuklären, musste zur, was weiß ich, Behörde für jugendgefährdende Medien. Ich habe Anzeigen bei der Schulbehörde in Hamburg gehabt. Ich habe Demos vor Gymnasien. Ich finde es gar nicht witzig. Ich habe auch Tränen in den Augen jetzt. Ich habe keine Lust mehr. Ich bin nach meiner Covid-Erkrankung mit 60 in diesem Jahr. Ich sehe das nicht mehr als meine Aufgabe und ich freue mich gerade sehr über deinen Elan und deine Energie, weil ich habe ja was verändert mit meiner Arbeit allein,
total,
mit meinen Büchern, mit alle möglichen Leute kennen mich, aber jetzt müssen andere übernehmen, die deine Energie und deine Lust haben, das zu tun. Absolut. Ich kann das nicht mehr aufbringen. Für mich war es ein Kampf gegen Windmühlen und ich weiß, ich habe gewonnen in einigen Stellen, aber ich kämpfe nicht weiter. Ich berate meine Paare und ich schreibe wahrscheinlich auch keine Bücher mehr.
Ja.
Es ist zu anstrengend alles. Ich freue mich gerade so über deine tolle Energie. Die Leute denken, ich habe sie. Habe ich auch, aber ich setze jetzt anders ein, gezielter ein und zwar im Individuellen mit meinen Paaren. Verändere ich ein bisschen hier und da
ja
die kleine Welt.
Total wichtig, sich irgendwie da selber im Blick zu haben, auf jeden Fall. Also ich finde da überhaupt nichts Verwerfliches dran, wo man auch seine eigenen Grenzen kennt und weiß und auch umsetzt. Ne? Also das.
Aber ich muss das auch, das kann ich als Journalistin genauso sagen, wenn wir jetzt mal vorsichtig gesagt über die unkonventionellen Themen berichten, zu denen würde dieses jetzt hier zum Beispiel gehören. Der Gegenwind ist oftmals, oder wir hatten
richtig
neulich dann
stark
auch zu BDSM, der ist einfach, also diese gesellschaftlichen Schranken oder der gesellschaftliche Gegenwind ist schon, der bläst einem wirklich stark ins Gesicht. Das kann ich auch unterstreichen. Also das du wahrscheinlich auch, Andrea, ne?
Ja. Aber gleichzeitig gibt's aber auch die andere, die sehr aufmunternden, sehr feiernden Kommentare und
das
Reaktionen.
Stimmt.
Also ich finde es gerade interessant, dass es ist irgendwie gesellschaftlich so eine Gleichzeitigkeit von irgendwie so einer Art Retraditionalisierung. Ja, Leute wollen wieder irgendwie zu ihren, weiß ich nicht, traditionellen Beziehungsmustern und so weiter. Aber auch gleichzeitig gibt es trotzdem auch viel Wandel.
Ja, und ja, die Motzer sind halt einfach so laut auch, ne?
Die sind laut,
Die Gegenwind, die sind immer extrem laut. Ich war heute auch ein bisschen der Stänker. Aber auch, um es einfach, um beide Seiten so ein bisschen zu zeigen, es entspricht ja gar nicht unbedingt meiner persönlichen Haltung. Ja. Aber ich weiß ja, was immer an uns herangetragen wird, auch über Social Media und so, wenn wir unsere Artikel da teilen und so weiter. Dann, du hattest vorhin jetzt, das kommt jetzt ein bisschen schief ums Eck, aber ich habe es mir hier noch notiert. Und weil wir ja der Sex-Podcast auch sind, würde ich es gerne noch mal ein bisschen genauer von dir erklärt haben. Du hattest den Begriff aromantisch. Ich glaube, dass da viele gar nicht so ganz viel mit anfangen können. Und dann kam mir auch gleich der Begriff asexuell in den Kopf. Das ist ja, meint ja nicht unbedingt dasselbe. Oder wie grenzen wir das voneinander ab? Das wollte ich dich jetzt noch mal trotzdem ganz kurz fragen.
Ja, also aromantische Menschen empfinden keine romantischen Gefühle nicht unbedingt sofort oder auch gar nicht. Ne? Also die haben dieses romantische, ja, das, was wir als romantisch interpretieren.
Ja.
Also wir haben ja alle, das ist ja das, was man auch nochmal bedenken muss. Wir haben ja alle, bei uns im Körper passiert etwas physiologisch tatsächlich. Irgendwelche Hormone werden ausgeschüttet. Wir ordnen die als Menschen ein, auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Die Aufregung vor einem Vortrag ordnen wir im Kontext der Arbeit ein. Eine Aufregung vor einem Date ordnen wir im Kontext des Dates ein und des Kennenlernens. Und natürlich und möglicherweise ordnen diese Menschen haben entweder diese Einordnung nicht. Das ist, glaube ich, aber wissenschaftlich auch nicht untersucht.
Okay.
Oder sie haben vielleicht auch nicht so viel Oxytocin sowas im Körper.
Okay.
Das ist der, das ist nicht klar, ne? So, aber ich würde sagen, wichtig dabei ist, dass es Menschen gibt, die sagen, ich fühle keine romantischen Gefühle oder ich brauche sehr lange, um mich romantisch verbunden mit jemandem zu fühlen.
Und dieses Romantische, das müssen wir auch kurz klären, weil das stört mich immer wieder, die romantischen Gefühle, was das ist. Weil einige meinen, wenn die das sagen, die Verliebtseinsphase.
Genau.
Wo eigentlich fast alle, richtig. Aber eigentlich, ja gut, was ist denn mit der Liebe? Ja, das ist ein anderer Hirnzustand. Ja. Aber ich würde gerne klarstellen, dass wenn man sagt, romantische Gefühle in der Wissenschaft, wenn man darüber spricht, da meint man ja das andere. Die verlieben sich nicht.
Genau.
Ja.
Ja. Ja. Und die Asexualität, also um das nochmal voneinander abzugrenzen, geht das geht nicht Hand in Hand zwangsläufig.
Ich glaube, da ist Annalene besser im Erklären, also weil ich nicht so den Fokus
das
auf die Sexualität
mich vorhin.
Ja, aber das ist schwer, nämlich auch zu erklären, weil Studien das nicht so richtig belegen, noch nicht. Die sagen selber, ich habe keine Lust auf Sex oder und dann ist es eben, wenn man beginnt nachzufragen, dann ist es, kann man das eigentlich gar nicht richtig definieren. Weil einige von denen haben Sex mit sich selber. Andere können hier und da das tolerieren, aber wollen die, also wenn ich was wagen sollte, wollte ich sagen, die haben nicht genug sexuelle Lust, dass sie das Bedürfnis spüren, die mit anderen Menschen auszuleben. Das ist eine vorsichtige, so, also die brauchen keinen Sex. Also und jetzt könnte es natürlich kombiniert sein damit, und das habe ich auch ein paar Mal, mehrere Male gehört, nein, ich will mich nicht so involvieren, auch nicht romantisch oder emotional mit einem anderen Menschen. Aber vielleicht kommen die oft zusammen vor, das wäre mal eine interessante Studie.
Ja.
Ich habe jetzt auch drei Jahre nicht geguckt, was es da alles Neues gibt, weil es so schwer ist, das zu definieren. Die Definitionen sind wissenschaftlich unterschiedlich, je nachdem, wo man guckt. Und die Leute müssen dann auch das Richtige gefragt werden und das sind immer eher dann nicht, wie heißen die, jetzt fehlt mir gerade ein Wort, das sind eher die qualitativen Statistiken und nicht die anderen, die wir immer holen wollen, die Zahlenstatistiken, womit wir es beweisen. Dann sind es 5 Case Studies oder sowas, und die sind ohnehin alle unterschiedlich. Es ist schwer, das festzunageln.
Ja. So ist es auch für die Aromantik tatsächlich.
Richtig,
dieser Begriff kommt tatsächlich eher aus dem Aktivismus, ne? Dass Menschen irgendwann angefangen haben, zu versuchen zu beschreiben, wie es ihnen eigentlich damit geht.
Ja,
also es ist kein wissenschaftlicher, entwickelter Begriff, sondern das ist tatsächlich ein aktivistischer, ein praktischer Begriff, der mittlerweile sich auch mehr verbreitet, der auch wissenschaftlich aufgegriffen wird, der dann auch nochmal unterschiedliche Bezeichnungen hat. Aber da geht es wirklich eigentlich eher darum, dass Menschen mit diesen romantischen Gefühlen, und das meint ja so eine Gefühlsbetontheit, also dass das im Vordergrund von einer Beziehungsanbahnung ist, nicht so empfinden.
Ja,
genau.
Gut, dann würde ich jetzt so zum Ende gerne noch mal zum
kurz sagen,
Online.
Mir ist das Wort eingefallen. Also der Unterschied zwischen qualitative und quantitative Studien.
Ach so, das war
Okay, das war gemeint.
Manchmal habe ich solche Wortblocks. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an dieser Sprachverwirrung, die ich in meinem Leben habe, dass ich nur Englisch spreche und wenn dann Dänisch und dann auf der Arbeit Deutsch. Aber diese Unterschiede, die aktivistischen, was du eben gerade gesagt hast, das sind dann doch die qualitativen Studien, ne? Genau.
Ja, genau.
Okay.
Ja, ja.
Okay.
Der Punkt.
Ich würde gerne zum Ende hin jetzt nochmal zum Online-Dating zurückkommen, nach diesem kleinen Exkurs. Also worin bestehen denn dann, Andrea, die Chancen im Online-Dating, wenn es darum geht, diese gesellschaftlichen Hürden oder diesen massiven Gegenwind, den es da immer noch gibt, auch zu überwinden? Das ist vielleicht nochmal so zum Ende hin ein schöner Schlussgedanke oder ein schönes Schlusswort.
Ja, also was ich tatsächlich, ich nenne das auch in einem Paper so, was ich, wie ich Dating-Apps einschätze, sie haben irgendwie ein queeres Potenzial, weil die Menschen, die Dating-Apps benutzen, sich zum einen bewusst werden über die Nutzung, was will ich eigentlich, was brauche ich. Die müssen das zwangsläufig, weil sie werden danach gefragt. Das heißt, ich finde das schon mal sehr gut, dass Menschen sich bewusster werden über das, was sie eigentlich für Bedürfnisse haben, was sie wollen und so weiter. Die klären sozusagen für sich selber. Und das Zweite, was passiert ist, dass sie auch konfrontiert werden mit unterschiedlichen Beziehungsformen durch die Nutzung. Also ich kenne wirklich einige Beispiele und ich habe da ein sehr schönes Beispiel aus meinen Interviews, wo eine Person immer in einer romantischen Liebesbeziehung bis Anfang 30 getrennt, also Klassiker, so in den 20ern war sie in einer romantischen Liebesbeziehung, dann getrennt, Anfang 30 Dating-Apps angefangen zu nutzen, beim Swipen auf ein Profil gestoßen, wo die Person im Profiltext stehen hat, dass er Beziehungsanarchist sei. Also jemand, der seine Beziehungen sehr individuell, jede unterschiedlich aushandelt und lebt. Also es gibt sozusagen keine Hierarchisierung einer bestimmten Beziehung, also nicht der romantischen zum Beispiel. Und sie fand das so interessant, dass sie als allererstes mal gegoogelt hat. Dann war sie total neugierig, hat sich mit diesen Menschen getroffen, hatte etliche Dates, hat ganz viel mit ihm gesprochen, hatte auch Sex mit ihm, hat sich da ausprobiert und ausgelebt, hat dann festgestellt, diese Beziehungsform ist nichts für mich, weil ich doch was anderes suche. Aber es hat dazu geführt, dass sie Klärung gefunden hat, ja, und dass sie auch Neues kennengelernt hat, ohne, also das, sie hat es auch nicht als schmerzhafte Erfahrung beschrieben, sondern eher als Erfahrung, wo sie gewachsen ist, wo sie Neues kennengelernt hat für sich. Clara war, was will ich eigentlich?
Darf ich jetzt das ganz frech sagen?
Ja.
Aber es ist ja öffentlich, weil es steht in deinem Buch. Ich muss jetzt an dich denken. Weil du gibst das Beispiel in deinem Buch auch, was sehr ähnlich ist. Wo du erzählt hast, dass du mit jemandem zusammengekommen bist und dann plötzlich so diese Ängste oder diese, oh nein, und er will mich, und bis du gemerkt hast, ich will ihn ja eigentlich auch nicht. Ich will ja auch gerade, weißt du, was ich meine? War da nicht was sehr Ähnliches bei dir?
Naja, ich war mit der Person nicht zusammen tatsächlich, sondern wir haben, das war noch die Anbahnungsphase, also die Kennenlernphase. Okay. Und da war so auch, da war ich selber so ambivalent zwischen dem, was will ich eigentlich. Ich kam nämlich gerade irgendwie auch selber aus einer Beziehung, aus einer romantischen Liebesbeziehung und habe diese Person kennengelernt und da war dann irgendwie sowohl dieses Feeling von, ich will gerade eigentlich nicht mich so wieder festlegen und gleichzeitig gab es dann doch auch romantische Feelings, also ich war auch verliebt und da war dann auch viel Klärung und viel Sprechen und viel und dann eben auch was anderes aufbauen. Also es war eher ein Aufbau von einer freundschaftlichen Beziehung am Ende und das war was sehr Schönes und Bereicherndes und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, wenn man Dating-Apps offen nutzt.
Ich wollte gerade sagen, die Offenheit braucht es, ne?
Genau. Ja. Und nicht zu sagen, ich will genau das jetzt haben. So. Und das hole ich mir über eine Dating-App, weil das kann mir die Dating-App nicht garantieren. Das ist einfach so, ja. Also auch dieses alle 11 Sekunden verliert sich.
Ich weiß schon. Sehr einprägsam.
Man kann sich auch in einen Freund oder eine Freundin verlieren. Ja. Es gibt auch Friends-Crushs. Yes. Ja, also es ist sozusagen die Frage, was passiert dann daraus, dass ich jemanden kennenlerne, den ich total interessant finde, sympathisch, vielleicht auch attraktiv, vielleicht auch sexuell interessant, aber das heißt ja erstmal dass das dann die Form von Beziehung werden wird, sondern da eben eine Offenheit zu haben und so eine Differenzierung von, weil Ann-Marlene meinte das ganz am Anfang, viele Paare ja verliebt sind und gar nicht klären, was eigentlich, was haben sie für Ziele? Mhm. Weil verliebt sein oder jemanden spannend finden heißt nicht, dass es auch automatisch in eine romantische Liebesbeziehung passt, sondern das kann ja durchaus sein, dass man feststellt, man hat unterschiedliche Ziele, aber dann muss man ja den Kontakt nicht abbrechen.
Das passiert ja schnell, ne? Das passiert dann schnell.
Das passiert total schnell,
wenn Leute sagen, also wie oft habe ich das bitte bei einer Trennung oder bei einer bevorstehenden Trennung oder wo, dass die eine Person sagt, also das kann ich jetzt nur kurz sagen, es wird anders ausgedrückt, aber die löschen den komplett aus ihrem Leben. Überall. Ja. Und ich dann so vorsichtig frage, wenn du jetzt gehen würdest, weil es ganz klar ist, dass die Person gehen wird, würdest du sie quasi verlieren als Menschen oder was? Ja, so ist es. So sagt
ganz
sie das.
Oder gar
und das
nicht,
ist ja
ne?
auch nicht alles in Stein gemeißelt, aber die Aussage kommt verhältnismäßig oft vor, dass die Person sagt, wenn du das machst und du hast, nie werde ich dich wiedersehen und komm. Und das ist eben traurig, finde ich, wenn man eine 10-jährige Vergangenheit hatte, dass man nicht eine andere Beziehung dann zu der Person führen kann. Darum geht's dir ja auch, ne? Dann hat man die Beziehung
total.
Ist ja nicht tot, sondern nur der Sex dann, die Liebesbeziehung meinetwegen, aber auch nicht ganz, weil man liebt vielleicht den Menschen als Menschen noch
aber
weiter.
Aber da kommt ja dann auch wieder am Ende läuft's immer alles bei der Reife zusammen, oder?
Richtig.
So Offenheit und Reife, sagen. Oder sind die Stichwörter Stichworte des Tages, oder?
Ja.
Ist das so einfach gesagt?
Ja. Würde ich gern so stehen lassen. In jedem Fall. Ich habe mehrere Menschen, mit denen ich gerne noch Kontakt haben würde, die mit mir mal zusammen waren, die sauer sind, obwohl sie dann zwischendurch nicht sauer sind. Und dann sind die wieder sauer. Und so, da ist gar keine Logik drin, sondern einfach jemand oder Leute, die nicht reflektieren über ihre eigenen Beziehungen und ihre eigenen Gefühle. Weil dann könnte man viel mehr davon leben.
Andrea nickt zufrieden und schmunzelt zufrieden.
Aber sie hat das letzte Wort, Caro.
Ja, ich würde sagen, das taugt schon fast. Also das hat Tradition, Andrea, das weißt du, dass die unsere Gäste und Gästinnen immer das Schlusswort hier bekommen. Aber ich, also drängt bei dir noch etwas sehr, Andrea. Das fand ich schon irgendwie sehr rund gerade. Aber ich möchte dir trotzdem die Gelegenheit geben.
Nö, eigentlich, also ich fand, ihr habt das gerade gut zusammengefasst und ich
gut aufgepasst.
Gut aufgepasst und die Zeit ist auch rum.
Die Zeit ist auch rum, aber nichtsdestotrotz, Ann-Marlene, auch wenn du hier deine Uhr schon so in die Kamera
Ich habe das Handy in die Kamera gehalten,
ja,
da steht eine Stunde acht.
Wir müssen unser sehr langes Vorgeplänkel abziehen. Nee, aber ich muss ganz kurz mein Sprüchlein bringen, das weißt du ja. Ne? Also das hat ja auch Tradition. Also wenn ihr Fragen oder Anregungen habt zu diesem Thema oder Themenwünsche aus einer anderen Ecke, dann schreibt uns an achcom@rnd.de oder über unseren Insta-Account achcompodcast per Direktnachricht. Und ja, mal sehen, was noch alles so an spannenden Themen hier bei uns aufläuft.
Ja, richtig.
Und dir, Andrea, sagen wir ganz herzlichen Dank für deinen zweiten Besuch. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns noch mal wieder. Du hast ja so viele spannende Themen im Portfolio. Ich wäre auch total interessiert, wenn deine Beratungstätigkeit anläuft, so nach einer gewissen Zeit, wenn du magst, dann noch mal drüber zu sprechen. Weil das ist, ich glaube wirklich, das ist ist ein Thema mit ganz viel Zukunftspotenzial.
Ja, sehr gerne komme ich wieder. Also es macht mir ja jedes Mal Spaß mit euch.
Ja,
und ich danke
schön.
Für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Dann sagen wir für heute erstmal tschüss, bis ganz bald. Ciao. Wir hören uns. Ciao, ciao.
Tschüss.